Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab.
Ich gehöre zu dem Panafrikanismus. Also der Panafrikanismus bietet einfach eine neue Perspektive für Afrika.
Lust auf Fremdes, Neugier auf Verbindendes, keine Tabus. Das kennzeichnet die Gespräche der Theo Lounge. In dieser Folge treffe ich den Visionär, Künstler und Afro-Optimisten Mansour Cis Kanakassi. Mansour Cis gehört zu den bekanntesten Künstlern des Senegal. Man kann ihn in großen Museen zwischen Berlin und Peking, Paris und Dakar erleben. Ich habe ihn aber auch schon auf belebten Plätzen getroffen. Da steht er mit einer kleinen mobilen Wechselstube und bietet Afro zu einem guten Wechselkurs an. Afro ist die erste afrikanische Einheitswährung. Die Währung der United States of Africa. Gibt es sie wirklich? Was ist die Villa Gottfried? Worum geht es im Laboratoire de Déberlinisation? Und wie geht das zusammen? Zeitgenössische Kunst und afrikanische Heilungsrituale. Hört rein! Villa Gottfried heißt Villa Gottfried, die heißt wirklich so. Sie hat diesen deutschen Namen, sie ist am Meer da, 70 Kilometer von Dakar entfernt und sie hat die Form, ich sag mal, so eine Art wie riesige Sandburg. Also es ist so von den malinesischen Lehmbauten inspiriert. Du hast die kreiert, da steht die, dieses Ausstellungshaus und es gibt Ateliers, die Villa Gottfried. Und die heißt so, weil der Ort auch so heißt, richtig?
Das ist richtig. Der Ort heißt eigentlich mit einem ganz tollen Namen, Jamalai. Jamalai heißt der Ort, wenn man das übersetzt auf Deutsch, ist Gottfried. Gott mit Frieden heißt dieser Ort, wo ja. Der Villa Gottfried gebaut ist. Also das ist, wenn man sagt das, weil es gibt irgendwann mal diese Zeit, wo ich Villa Gottfried gemacht, das war ein Weltkonflikt mit Islam. Terrorismus und so hat mich ein bisschen genervt, geärgert. Und ich wollte nicht diesen Begriff, wenn man sagt Jamalai hier, das ist wie eine Bruderschaft treffen. Das wird so in Senegal gesehen, weil Jamalai hat mit einem Begriff des Religion hier, wenn du in Senegal bist. Für die Westen, die wissen das nicht, aber für die Senegal, ich wollte kein Haus hier, die Jamalai heißt. Die Leute denken, das ist die Bruderschaft Islam, Terrorismus und die, ich wollte nicht diese verschmelzen, weil damals habe ich, wann war das, in den Anfang, so, 1998 habe ich begonnen, diese Villa zu bauen. 96 habe ich dieses Grundstück gekauft, 98 habe ich angefangen zu bauen. Aber wenn ich diese Appellation Villa Gottfried ist für mich international. Das hat einen Begriff von einem westlichen Namen rufen. Viele denken damals, das ist ein deutsches Kulturzentrum oder so, weil Gottfried ist mein Opa auch in Bielefeld. Merkwürdigerweise. Das war nicht mit Opa gedacht. Der Vater meiner Frau, wir haben kleine Kinder, die immer Opa sagt. Wir sagen Opa in Nordrhein-Westfalen, Bielefeld. Und der heißt, der Opa heißt Gottfried. Das ist nur ein, wie sag mal, Zufall. Villa Gottfried, das ist eine Art Laboratorium. Ein Laboratorium, wo die Künstler sich treffen, Auseinandersetzung mit ihrer Zeit und ihrer Kunst umzusetzen.
Du bist aus Dakar und warst dann als junger Künstler Teil eines legendären Künstlerdorfes in Dakar und dir ist ganz was Besonderes passiert, nämlich der erste Präsident des Senegal, das war Leopold Sédar Senghor, der hat das komplette damals bestehende Werk von dir aufgekauft.
Ja, mit der Präsident, der erste Präsident unabhängig Senegal, ist ein Poet, ein Dichter, sehr bekannt auch in Europa, weil er hat über 30 Jahre in Paris gelebt, der Leopold Sédar Senghor. Er hatte uns erlaubt, damals diese Village des Arts zu gründen. Aber vor dieser Village des Arts wollte ich mal sagen, meine erste Erfahrung mit Leopold Sédar Senghor, er hat mich eingeladen im Palais de la République, Präsidenthaus, eingeladen. Ich war 21 Jahre. Nach einer Proteste, weil das geht um eine Ausstellung für Brasil oder Mexiko gewesen, der Kurator hat gesagt, ich sollte nicht beteiligt, habe ich einfach als junger Mann sauer war, weil ich war sicher von meiner Kunstproduktion damals als junger Künstler nach meinem Studium, gerade fertig 1977, habe ich als Bildhauer eine Reihe von Skulpturen realisieren und wollte mich beteiligen zu dieser Mexiko-Ausstellung. Der Kurator hat mich einfach abgelenkt und abgesagt. Sauer habe ich dem Präsident Senghor geschrieben. 48 Stunden, 2 Tage später habe ich einen Brief von dem Präsident nach ich dem geschrieben. Nur 2 Tage, er hat mich geantwortet und sagte, ich gebe dir eine Audience. Wir können uns treffen in meinem Palais, Residenz des Präsidenten, die nächste Woche. Aber ich möchte gerne Ihre Arbeit sehen auch. Dann bin ich die nächste Woche einfach mit einem PKW, LKW, kleiner LKW, meine großen Skulpturen, diese ganzen Werke zu Präsidenthaus gewesen. Und nach dem Gespräch, ich habe alles gezeigt, was ich mache und warum bin ich hier gekommen, weil ich wollte mich beteiligen zu dieser Mexiko-Ausstellung. Das war die Wanderausstellung des zeitgenössischen Kunst Senegal, was der Präsident Senghor selber initiiert in den 70er Jahren. Er fand das nicht korrekt, dass mit meinen Werken, was ihn gerade präsentiert zu seinem Auge, hat mich viele Fragen gestellt. Und ich bin dort geblieben 45 Minuten. Also mehr als eine halbe Stunde mit dem Präsidenten, der war wirklich interessiert an meiner Kunst. Meine große Überraschung, er sagt mir, ja, ich nehme die ganzen Skulpturen, ich kaufe alles. Und das war meine erste Überraschung, mein erster Verkauf überhaupt als junger Künstler. Ich habe damals keine großartige Kunst verkauft, nur Kleinigkeit und so. Aber er hat diese 19 Kunstwerke, was ich dort präsentiert, alles gekauft. Und da beging meine Karriere, internationale Karriere. Das ist ein Moment, wo kann man sehr emotional nicht sagen, wenn du bist Gäste von einem Menschen wie Leopold Sédar Senghor, eine große Kulturmacher, einer der Gründer dieser Negritude, das afrikanische Perspektive durch die Literatur und Kunst wollte er umsetzen mit seiner Negritude. Also das war mein großes Glück.
Das war ein Baukenschlag, kann man sagen, mit diesem Dichterpräsidenten. Er ist auch legendär geblieben. Er hat 60% des Haushaltsetats des Staates für Kultur und Pädagogik verwendet.
Das stimmt. Das war gerade, wir sind unabhängig, Senegal, wie viele afrikanische Länder, auch nennt man die Frankophonie, die ehemalige Kolonie des Französischen in Afrika. Das war eine Ausnahme, weil Senghor selber ein Künstler war, ein Poet. Der sagt, ich bin nun zur Politik gelandet, aber ich bin eigentlich ein Poet, die zur Politik gelandet ist. Mein Schicksal ist das, Senghor selber. Als er kam in Senegal, er hat ein Büro, der nennt das Methodologie und Organisation, sein ganzes Ministerium, und sagte, okay, zu dem Punkt, was du sagst, ist privilegierte Bildung. Bildung war Schwerpunkt, der hat ein was gemacht, was nie keiner in Afrika gemacht. 60% natürlich seine Budget. Militärbudget war niedriger. Seine Militärbudget war niedriger als die Erziehung, Education. Er hat eine Universität in Dakar gemacht. Er hat diese Kunsthochschule gemacht, das Institut National des Arts, wo ich ausgebildet bin, zur Bildhauermasterklasse. Und dieser Institut war mehrere Fach. Also das ist Architektur und visuelle Art, bildende Künstler, also Malerei, Skulptur, Keramikwerkstatt und eine Dramaturgie und Klassik, Tanz und so wie traditionell Tanz, Musikhochschule, alles zusammen in einem großen Institut National des Arts. Das hatte er getan. Also die große Universität Dakar, viele afrikanische Länder hatten keine Universität damals in dieser Zeit. Die kamen nach Senegal. Das war großartig von diesem Präsident Senghor, was er getan in meiner Heimat Senegal. Unser Village des Arts, dieses Künstlerdorf, wir sind einfach Senghor, Leopold Sédar Senghor. Die Chronologie ist so, der ist von 1960 Senegal unabhängig geblieben Präsident bis 80. 80 kommt der neue Präsident, 81, 82, wie sind wir noch in diesem Village des Arts, aber 1983, nach so viel Proteste, die Künstler, diese Militärgelände sollte die neue Regierung aufräumen. Die sagen, ihr seid zu viel, wir brauchen das nicht mehr, wir haben Probleme. Welche Probleme damals? Ich war zu jung, ich war um die Weltpolitik zu verstehen. Ich war 25 Jahre alt, als die Regierung weggeschmeißen von unserem Künstlerdorf, der neuen Regierung. Das war eine Erpressung von die Weltbank und IWF. IWF und Weltbank hat gesagt, alles was Senghor hier getan war nix. Also, ihr braucht einfach einen neuen Anfang. Die müssen die Kulturministerium schließen. Das war geschlossen, die Village des Arts, wo wir waren. Alles, was Kultur in meiner Heimat war, gesperrt von Weltbank und IWF.
Seit Griechenland wissen wir ja, das ist dann die Austeritätspolitik, also die rigorose Sparpolitik, ja?
Dass Sie dieses Beispiel gegeben, das ist sehr gut. Sie haben Griechenland erwähnt. Aber was die Griechenland die letzten Jahre geleidet, wir haben 30 Jahre unter einer sogenannten Strukturanpassung. Die Strukturanpassung ist eine Art Erpressung von Weltbank und IWF. Dieser Diktat ist, die sagt dir, wenn die eine Milliarde als Schuld gebe, die muss ein Diktat, die sagt, das ist deine Priorität, das ist deine Priorität. Also alles, was du hattest für einen Traum oder für eine Planung oder Priorität, ist keine Priorität mehr für die IWF oder Weltbank. Die gibt jetzt das Geld mit einem Diktat. Das nennt man Strukturanpassung. Du musst das und das und das machen. Und wenn das nicht passt zu der Realität des Volkes, das ist in Griechenland passiert, seitdem die Europäer wissen, was passiert mit Griechenland, muss man Insel verkaufen und ihre Schuld zurückzubezahlen oder sowas.
Und wie würdest du jetzt sagen, mit Blick nochmal auf den Präsidenten Senghor, so im Rückblick, es scheint schon auch trotzdem illusionär, was er wollte, also irgendwie nicht realisierbar in dieser Welt, oder siehst du das anders? Und was ist nun deine Mission, die du in Eigenregie machst, wo du in dem Afrika, wie es heute ist, eben diese Villa Gottfried da gegründet hast, mit deinem eigenen Geld? Da hast du ein Zentrum errichtet. Gegen alle Widerstände ist das jetzt eine Hochburg für Kunst und Kultur.
Wissen Sie, die Kunst und Kultur sind meine DNA. wenn man sagt, Kunst ist meine DNA. Ich bewege mich in die Welt, aber Berlin hat mein gesamtes Augen geöffnet. Ich bin nicht nach Paris gelandet oder London, sondern Berlin. Und Berlin in die Geschichte, da, was Senghor uns als Jugendlich war, der redet über zwei Dinge. Eine ist wirtschaftliche Makroökonomik, was er sagte, la détérioration des termes de l'échange. Also, détérioration des termes de l'échange in Französisch heißt nur, wenn du, ein ganz banales Beispiel, wenn du Kakao produzierst, kannst du nicht transformiert, weil du bist nicht industrialisiert. Du musst das geben an die Europäer, die machen das Schokolade und bringen dir das zurück und verkaufen dir diese Schokolade, weil du hast nicht die Möglichkeit, die Transformation zu machen. Das ist das Erste. Das, was Senghor immer gesagt, Deterioration des Termes. Das Zweite ist la Balkanisation de l'Afrique. Die Balkanisierung Afrika kenne ich seit meiner Kindheit, aber das war nur ein symptomatischer Aspekt, die Symptome von einer Schmerz, aber keine Lösung gewesen. Für mich, als ich in Berlin war, mit dieser Dekolonisierungsprozesse, ich rede nicht gerne mit Dekolonisation, ich habe einfach eine Plattform gegründet, le Laboratoire de Déberlinisation. In dem Laboratoire de Déberlinisation, man muss nur verstehen, also, dass der Ausgangspunkt ist, diese willkürliche Aufteilung Afrika von Otto von Bismarck, der damals gerufen 14 europäische Länder, diese große Gipfel des Berliner Kongo-Konferenz genannt, das war die Europäer, die haben willkürlich das Kontinent Afrika aufgeteilt. Und das hat immer Senghor gesagt, la Balkanisation de l'Afrique. Aber ohne nichts zu machen. Aber der hatte keine, damals, also er hat nichts, nicht eine Lösung. Als Künstler, ich habe gesagt, oh, Mansour, du privilegiert jetzt die Utopie. Dann habe ich gesagt, ich bin Utopist. Ich kreiere le Laboratoire de Déberlinisation mit einer Währung. Und abhängig, die Unabhängigkeit Afrika habe ich gesagt, wir haben eine Währung in Senegal. Die 14 afrikanische Länder, ihre Währung heißt nur Franc CFA. Was bedeutet C? Ist wie kolonial mit C. Französische Kolonie in Afrika. Voilà.
Ja, bis heute.
Bis heute. Ja. Also diese Franc werden in Chamayer, nähe dans la Peripherie, in der Peripherie von Clermont-Ferrand in Frankreich werden die 14 afrikanischen Länder Geld gedruckt in Clermont-Ferrand. Aber das ist ein kleines Dorf, der heißt Chamayer. Das ist, wenn du sagst Berlin, Brandenburg und in Brandenburg werden das Geld gedruckt. So ist das eine ganz kleine Provinz in Frankreich, werden die 14 afrikanischen Länder bis heute gedruckt. Das hat mich ein bisschen revoltiert. Ich habe gesagt, ich mache jetzt durch die Kunst eine Utopie, eine Einheit afrikanischer Währung. Das habe ich genannt United States of Africa. Ja, diese United State of Africa für mich war eine Utopie, die große Utopie. Ich sage, okay, Mansour, um das zu verwirklichen, du musst jetzt raus von deiner Utopie. Und was bauen? Eine Künstlerresidenz. Das ist eine konkrete Plattform, wo Künstler international kommen kann in Senegal hier mit einem neuen Diskurs, einem neuen Perspektivwechsel. Das ist die neue Paradigmawechsel. Meine Utopie hat auch eine Grenze. Ich habe vor 24 Jahren jetzt in Berlin ein großes Projekt, heißt Laboratoire de Déberlinisation. Laboratoire de Déberlinisation bedeutet nur, also wie die Dekolonisierungsprozess. Eine Dekolonisation zu machen, es gibt einige Maßnahmen, die getroffen werden müssen, unter anderem also wirtschaftliche, das geht um Geld. Weil diese ganze Prozedur geht um Geld. Das habe ich Geld gemacht in Berlin. Das erste afrikanische Einheit Währung ist in Berlin geboren und danach weltweit. Das zweite Mal war Geld gedruckt in Seoul, Südkorea. Dritte Mal werde Geld in China. Ich habe eine sogenannte Währung gemacht, das neue, heißt Afromed in China. Weil ich war eingeladen in China mit den Regierungen von China zu beteiligt zu dieser International Biennale in Beijing. In Beijing habe ich in diesem National Museum in China meine United States of Africa Projekte und Debelinisation gezeigt. Mitte in dem Zentrum dieses Museums habe ich meine Bänke, Kioske und diese Afromed in China, was das zum ersten Mal Geld gedruckt in China. Also das ist so meine Utopie. Auf der anderen Seite dieser Plattform können sich Künstler hier treffen und austauschen. Ja.
Es gab auch eine Sonderedition des SOS Afro pour les enfants, also so eine Kinderedition hast du auch gemacht. Also ja, für mich ist das eine ganz wunderbare irgendwie Währung, auch weil sie eben so deutlich macht, dass es diese Art von Währung in der Realität aber nicht gibt, weil politische, wirtschaftliche Gründe spielen da rein, innerafrikanische, aber ganz stark auch von außerhalb, dass das eben nicht zustande kommt. Vielleicht sind wir gerade weiter denn je entfernt von so einer panafrikanischen Verbindung oder Währung. Wie siehst du das, Mansour?
Ich bin sozusagen, wie man sagt, ein paar Jahre vorgegangen. Als ich angefangen, das war die junge Generation noch nicht, keiner hat und eine neue afrikanische Währung zu dieser Dekolonisierungsprozesse gewesen. Ich war einfach in Berlin, kreiert diese Afro, diese Einheit afrikanische Währung, irgendwelche Idee. Ich sage, okay, wir können eine Lösung finden. Wir müssen eine Geld kreieren, um diese, ja, existenzielle Problematik oder ökonomische in Afrika zu retten. Das war eine Utopie. Die Kunst der Utopie ist immer ein Traum in der Wege seiner Realisation. Künstler ist so. Deswegen, also das ist sehr, 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 sehr schwierig in Afrika zu befreien. Und letztendlich, jetzt kommt eine neue Regierung im Senegal, die frisch gekommen sind. Das ist die neue Generation, die wollen alles anderes machen, einen neuen Perspektivwechsel.
Ja, seit einiger Zeit, und das muss man ja auch dazu sagen, ein demokratischer Wechsel. Das ist ja keineswegs so selbstverständlich, wenn man in andere Nationen blickt. Ganz dramatisch aktuell im Sudan, wo das eben so ein Übergang gescheitert ist.
Da muss ich ein bisschen vorsichtig mit diesen Worten, was Sie gerade erwähnt, Demokratie. Also die erste Demokratie kommt sowieso. Unsere erste Verfassung ist der Kurukan-Fugan von Mandinka. Dieses Königreich heißt Mali-Königreich. Und damals gab es schon 1239 eine Charta, eine Charta. Der Charta heißt Kurukan-Fugan. Der Kurukan-Fugan, kennen Sie, im Internet recherchiert, ist einer der ersten Charta. Ja, Konstitution in die Welt, bevor Amerika, vor Europa. Europa haben 1700 die Revolution Française und Afrika hatte schon längst ihre Demokratie. Das ist einer der besten Modelle der Demokratie dieser Welt. Aber die westliche Demokratie werde die mächtige Demokratie für die ganze Welt. Ja, das ist auch eine standardisierte Form von Demokratisierung von den Westen, weil die Macht der Demokratie, also wer mächtiger ist der mächtige Demokratie. Ich habe einen Aufenthalt in Gambia. Gambia ist ein Nachbarland direkt im Senegal. Man sagte, das ist der Mund Senegal auch. in der Geografie. Wenn man guckt die Karte, dort habe ich eine ethnologische Forschung gemacht zu Mandinka-Mythologie und dort habe ich ein Jahr gearbeitet.
Was ist Mandinka-Mythologie?
Die Mandinko ist eine Kultur. Also es gibt bei uns die Wolof und die Mandinka war die große Königreich Westafrika, Mandinko. Das begonnen von Mali, Guinea, Senegal, diese ganze Region, damals war die Mandinka-Region. Und bis Süd-Senegal, alle sprechen Mandinka in Süd, die sind keine Wolof. Ich war mir interessiert, warum diese Berliner Kongo-Konferenz auch hat willkürlich, also diese Aufteilung Afrika, und das ist nicht meine bewusste gewesen wegen der Berliner Kongo-Konferenz, weil das war früher. Ich bin zu diesem Thema gekommen mit Berlin. Aber Anfang habe mich auseinandergesetzt. Ich sage, wow, das ist keine Kunst mehr, was ich mache. Das geht um Anthropologie. Als ich kleiner war, das ist so, wir haben immer in der Schule gelernt, dass wir arm sind. Also ich lache, weil Afrika ist nicht arm, das wird nur arm gemacht. Die ganze Bodenschätze hier, ich stell dir mal vor, ohne Coltan, was können wir mit den Handys? Das ist, was Senghor gesagt, la détérioration des termes de l'échange. Die Coltan kommen aus Kongo. Ja? Kongo ist voll, die ganze Boden ist Coltan. Was macht man mit Coltan? Mit Coltan macht man Handys. Damals, die erste Handy haben sich,
erhitzt, die haben sich erhitzt, oder?
Erhitzt, ja. Und Coltan hat die Stabilisierung für die das geht um Technik. Ohne Coltan wären wir keine vernünftige Handy in die ganze Welt. Und das hatte Macintosh, der Apple, die Coltan, diese Kongo-Becken auch gekauft und können sich Handy machen und dort gibt keine Krankenhaus, keine Bildung, keine Schule. Macintosh konnte auch von seinem ganzen Vermögen eine kleine Schule oder ein Krankenhaus bauen, um die Afrikaner. Wenn man so viel Milliarden Gewinn macht, das ist dieses Problem, was mich manchmal ein bisschen aufregt in meiner Kunst. Mit dem Laboratoire de Berlinisation, diese gesamte Konferenz, was wir sagen, für die nachhaltige Entwicklung. Wir haben gesagt, Afrika hat nicht die Dreck in dieser Welt getan. Wir sind nicht industrialisiert. Wir haben nur Rohstoffe und alles werde von anderen Leuten transformiert, von der Westen. Die Transformation von diesen Rohstoff und verkaufen wir unsere Dinge und alles Schrott dieser Welt landet auch in Afrika.
Ich bin froh, dass du darauf auch zu sprechen kommst und auch für diese Korrektur bezüglich dessen, wie ich jetzt Demokratie verwendet habe. Siehst du, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt lerne und wo ich denke, das ist wertvoll, dass wir uns verbinden. Ich hatte Sudan erwähnt. Die haben ja Gold, die haben Öl, die haben seltene Erden und es ist unglaublich, wer da alles mitmischt. Auf dem Rücken der Bevölkerung, wo ein Riesenhungerproblem sogar herrscht, in so einem unendlich reichen Land. Und besonders erstaunlich ist ja, dass also neuerdings sogar ukrainische Kämpfer im Sudan gegen Russen vorgehen, also gegen Russen kämpfen, die dort mit den Wagner-Söldnern zusammen irgendwelche Minen sich da gegriffen haben. Also wir haben da Situationen, die sind unglaublich. Es wird ganz viel hinein interveniert. Es ist schwer durchschaubar.
Vielen Dank, weil Johanna, Sie haben wirklich einen wichtigen Punkt erwähnt, Sudan. Sudan, das Land Sudan werde fragmentiert, ja? Sie wissen das, in der ganz Anfang der 20 Jahre, Sudan werde getrennt. Zwei Sudan, Südsudan, Nordsudan, wisst ihr? Sudan ist getrennt in der Mitte, weil die Südsudan, die haben geboren, die haben Öl gefunden, Öl. Und Öl wollen die Westen, überall. Und dass dieses Problem des Ressourcen ist unsere Misere, die Afrikaner. Ich statt Glück, das ist eine Misere. des Bevölkerung und die Politiker auch alles. Wenn du guter Politiker bist, du wirst ermordet sofort von den Westen. Also das ist sehr kompliziert, die Entwicklung Afrika, weil unsere Führer, die können das nicht ändern. Und das ist, was gerade passiert in Senegal. Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit, wir haben Hoffnung, weil diese Generation, die gerade in die Macht gekommen, die machen das richtig. Senegal hat Bodenschätze, wir haben Öl, wir haben Gas und Petrol, also Öl, Gas und viele andere Mineralien, ja, gibt in Senegal, zum Beispiel wie Zirkon. Zirkon ist eine Minerale, wir haben hier, Phosphat. Mit Phosphat mach mal die Düngen. Die Düngen für die Agrarwissenschaftler, Agrarindustrie, alles was um Agrikultur geht, kann man mit diesem Phosphat machen. Das heißt, wir haben so viele Ressourcen, aber die Ressourcen Afrika, sozusagen, ist unser Schicksal auch, unser Malheur. Weil das überall Bodenschätze, wie du sagst, in Sudan, deswegen, die Leute haben gesagt, Omar el-Bashir ist schlecht, die müssen das wegmachen. Und jedes Mal, die finden eine Alibi, um ein Land zu fragmentieren. Deswegen Südsudan ist zwei Länder geworden. Eine gehört komplett die Westen. Wissen Sie? Das ist das Problem. Die Afrikaner, unsere Boden gehören uns nicht. Ich glaube nicht mehr an irgendwelche Lektionen von Demokratie von den Westen, weil die Westen hat mich gezeigt, ich wohne fast 30 Jahre, knapp 30 Jahre in Europa. Was ich sehe immer, ist Brutalität von den Westen, Waffen ohne Ende. Guck mal dieses Beispiel, diese Kriege von unserer Nase in Ukraine, was passiert ist. Die Leute verkaufen Waffen ohne Ende. Keiner sagt, stopp, dieser Krieg, sondern Waffen verkaufen. Und das regt mich auf manchmal. Ich kann das nicht verstehen, warum die Leute können also nicht auf einem Tisch sitzen und diese finden. Unsere Beziehung, die haben versucht, die ganze afrikanische Kontinent, unsere Führer, zu beeinflussen auf den westlichen Seiten. Und viele konnten das nicht machen, weil unsere große Misere in der Kalten Krieg, wer kommt uns zu retten? Oder medizinische Versorgung oder kleine Infrastrukturen von Medizin, das war die Kubaner. Die Kubaner kommen zu uns, wer war das? Die Russen. Damals nennt man das Kalte Krieg. Die Kolonisierte, diese Kolonisateure hat uns nichts geholfen. Der Che Guevara war in Kongo, um zu befreien. Damals war ein Kämpfer, die Unabhängigkeitskämpfer, der heißt Patrice Lumumba. Patrice Lumumba ist dieser Mann, was du siehst in meiner Geldscheine. Als ich in Belgien war, in Brüssel, habe ich mit den Kuratorin Koyoku von Rohmaterial, die hat eine große Vorstellung, Projekte in Brüssel, Palais des Beaux-Arts, mich eingeladen. Das war der erste United States Afrika mit meinem Deberlinisation-Projekt in Belgien. Ich habe Patrice Lumumba, um wie dieses Land, diese ehemalige Kolonie zu exorzisiert. Ich habe diesen Exorzismus also mit einem Geldschein gemacht in Brüssel. Aber verboten war, wie ich immer als Kunstaktivist, meine Kioske, diese Afroschein, in die Straße zu tauschen.
Und wie meinst du jetzt Exorzismus? Kannst du das erklären?
Ja, die Exorzismus ist eine Art Zauberer. Wie kann ich diese Menschen heilen? Ja, Exorzisierte, in einem Exorzismus gibt einen Heilprozess. Das habe ich vor 2 Jahren in Gruppisbau gemacht, Martin Gruppisbau.
Ja, da wollte ich auch noch hinkommen mit dir. Lass uns, bevor wir zu dem Thema dann noch gehen, doch noch mal fragen. Sag mal, Kunst und Kultur. Du bist ein Mann der Kunst. Du bist ein Kulturmensch. Hast du denn das Gefühl, in dieser Welt, in dieser Realität, wie es sie ist, wie du sie ja gerade geschildert hast, kann die Kultur tatsächlich auch eine Kraft sein?
Das ist, warum habe ich Senghor erwähnt. Senghor hat nur an Kultur geglaubt, aber er hat sich geirrt, wie Irrtum, weil wenn du glaubst an Kultur, Senghor hat gesagt, Negritude, der hat ein Konzept gegründet, der Negritude heißt. Der heißt, la contribution de l'homme noir à la civilisation de l'universel. Was kann ein schwarzer Mensch für die Weltentwicklung geben? Das, was wir haben, mit den anderen Rassen, mit den anderen Konfessionen, Religionen oder Glaubensvorstellungen auszutauschen, der heißt Negritude. Negritude ist der emanzipierte kleine Neger, der die ganze Bücher des Weißen gelernt und die Weißen haben gar nichts von ihm gelernt.
Das war dann auch eine Kritik, dass diese Negritude zu stark sozusagen orientiert blieb an der Kultur der Europas und des Westens der Weißen.
Das war eigentlich für die Emanzipation der schwarzen Kulturen geeignet, Aimé Césaire. Retour au pays natal, Cahier du retour au pays natal, Aimé Césaire war viel brutaler als Senghor in seiner Literatur. Ich erinnere mich an einen senegalesischen Mann, das habe ich einmal gesagt, hast du Retour au pays gelesen von Aimé Césaire? Der sagt, nein, ich habe ihm den Buch gegeben. 3 Tage später, der ruft mich an, er sagt, Mansour, ich gebe dein Buch zurück, das ist so brutal. Weil Aimé Césaire, also, der war radikaler als Senghor. Senghor war ein Afrikaner und er kommt als Sklavenkind aus Martinique. Das ist, was schwer war, zu dieser Auseinandersetzung mit dieser Konzept Negritude. Weil die Afrikaner sehen das anders als eine Amerikaner, schwarze Amerikaner, weil die sind Sklaven, Kinder von Sklaven, oder Martinique, oder Guadeloupe, das ist, oder Haiti, Tahiti, diese Haiti, Haitianer. Also alle sind deportierte schwarze Menschen aus dem Kontinent Afrika als Sklaven. Dann, wenn du bist Afrikaner, also wir haben den Kolonialismus wir erlebt und die anderen geht um Sklaverei. Sklaverei, deswegen Barack Obama war kein Sklavenkind in Afrika. Sein Glück war ein Präsident, der erste schwarze Präsident der United States of America gewesen. Sein Vater kommt aus Kenia, um Amerika zu studieren. So ist der Obama dort geboren, aber das ist kein Sohn oder Enkel von einem Sklaven oder mit Sklaverei zu tun.
Negritude ist so eine Art wie afrozentrische Perspektive und es wird abgelehnt, diese kolonialistische Zuschreibung als unzivilisiert.
Vorsichtig mit solchen Begriffen. Also, weil wenn Eurozentrismus gibt, aber Afrozentrismus auch, das ist der Panafrikanismus. Ich gehöre zu dem Panafrikanismus. Also der Panafrikanismus bietet einfach eine neue Perspektive für Afrika, nachdem die Afrikaner so viele Jahre geleidet haben, muss man eine neue Perspektive wechseln. Für mich, die Kunst ist für mich wie eine Religion. Ich habe gerade die Kunst genannt wie eine DNA. Für mich, meine Kunst ist so eine. Meine Identität heute ist sogar Deberlinisation. Das ist poetisch, ist prosaik. Das hat nichts mit Dekolonisierung. Ist für mich dieser Begriff, diese Worte, ist schwer zu nutzen immer. Und das ärgert auch die anderen, wenn du über Dekolonisation redest und so, die Westen. Das ist eine Form, aber Negritude. Wir kehren zurück zu diesen Worten. Das ist nicht wie Eurozentrismus oder Negrozentrismus, Negrophobie. Nein, das ist eine Wege, eine Recherche, eine Auseinandersetzung mit Identität. Die Negritude ist eine Identitätsform, was die Leute damals entdeckte in Paris. Die Negritude wurde nicht in Afrika gegründet oder die Sklaverei-Länder wie Martinique oder Guadeloupe, wo dieser beteiligte Leon Contradamas war einer der Gründe dieser Negritude mit Aimé Césaire, mit Senghor. Aber Damas und kommt noch ein Amerikaner, Webb Dubois zum Beispiel. Und diese ganze Gruppe, nicht nur schwarze Afrikaner, sondern sogar schwarze Intellektuelle, die nach Freiheit gelebt haben, kamen aus Amerika nach Frankreich, in Paris gelebt. Diese Leute damals in den 40er Jahren, vor 50er Jahren, war wie eine Effervescenz vor dem Zweiten Weltkrieg. Paris, wenn du in Quartier, le Quartier Latin, da war eine, wie sag mal, l'éclosion des talents, des Intellektuels. Das war damals die Musik Jazz. Senghor hat sich amüsiert mit Jazzmusik. Das war die schwarze Afrikaner nach Amerikaner, schwarze Amerikaner nach Suche einer Freiheit. Und die Intellektuelle waren alles in Paris getroffen. Paris war das Leben damals. Unglaublich. Und das konnte diese Transformation, intellektuelle Transformation unserer Gesellschaft, was die uns passiert, wie haben wir schwarze Afrikaner alle Bücher des Westens gelesen. Aber die Europäer haben kein einziges Buch von einem Afrikaner gelesen. Das ist ganz selten. Ja?
Du hast Paris erwähnt, die moderne Kunst, der Modernismus. Und wenn wir jetzt nochmal zur Gegenwart schauen, wenn wir jetzt in eine Biennale gehen oder eine Documenta, da sehen wir sehr viel, ja, indigene Kunst. Schamanismus hat da auch seinen Platz. Und du hattest schon erwähnt, 2020, da gab es in Berlin eine legendäre Ausstellung, die hat mich auch tief geprägt. Also Down to Earth hieß die. Das war nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein intensives Programm, Kulturprogramm. Es war das erste Corona-Jahr. Und da hast du gemacht, und ich habe das auch erlebt, im Hof hast du eine Zeremonie durchgeführt, eine Heilungszeremonie. Und jetzt möchte ich dich fragen, diese Heilungszeremonie, was war da so dein Ziel oder was genau hast du da versucht?
Ja, also wir sind die Pause dieser Corona. Corona, dass diese Covid ist passiert in Europa. Ich kam aus China 2019, November und Dezember ist die erste Entdeckung dieser Krankheit. Also, das kommt dann nochmal und ich bin in Berlin geblieben. Ich bin nicht wieder zurück nach China, wobei ich hatte meine Aufträge dort, zurückzukehren. Und genau wo ich war, das war in Wuhan. In Wuhan war dieser Coronavirus gekommen, wie man sagt. Okay, das ist ein Punkt, was ich, ich komme zurück zu deiner Frage mit Martin Gropius Bau. Down to Earth war ein Projekt integriert von Thomas Overende, unglaublich Mann mit vielen Ideen, wirklich eine Auseinandersetzung mit der Welt und was Schamanismus und was alles. Erstes Mal, ich dachte, ich mache eine Ausstellung ohne Licht. Da bin ich ausgegangen. Das sollte nicht mit Licht oder Technologie, weil ich bin sehr weit mit Technologie, mit meiner Kunst. Ich arbeite, gehöre zu den ersten neuen Medienkünstlern Afrika sogar, mit Videoinstallation und sogar. Die meinte man so, ich brauche was ganz Besonderes. Ich habe überlegt, bis was kann ich machen. Dann habe ich letztendlich Ndöp-Zeremonie. Diese Ndöp-Zeremonie, das ist eine heile Zeremonie, was man macht in meiner Heimat Senegal. Und meine Mutter selber war eine Priesterin von dieser Ndöp, gehört zu dieser Priester, meine Mutter selber. Ich habe als Kind alles diese Tradition erlebt. Aber ich werde nicht von Schamanismus reden, weil das ist eine... Man muss immer kontextualisiert, wo du bist und welcher Ort, ob Schamanismus. Aber die Europäer, die Westen haben immer ihren Begriff. Und dieser Begriff bleibt standardisiert, stereotypiert und so. Wir haben Marabu, Marabu versteht viele nicht wie Schamanismus oder so, aber das ist für die Afrikaner was völlig anderes ist. Ich habe gesagt, ich werde Berlin heilen. Wie kann ich heilen? Das ist, ich nehme unsere Wurzel, unsere Roots, was meine Mutter alles diese praktiziert, dann lade ich zwei Leute aus dem Senegal, diese Spezialisten, die von dieser Ndep-Zeremonie, das war, Thomas war einverstanden und sollte zwei Leute, eine Priesterin wie meine Mutter, eine Frau und ein Mann, beide Priester, Priesterin, und da sollte diese Ndep-Zeremonie in Berlin uns zu heilen mit dieser fremde, Krankheit, weil damals alle waren terrorisiert mit dieser Krankheit. Ich habe gesagt, ich möchte Berlin exorzisieren. Was ist exorzisiert? Das ist heilen. Zum Heilen muss man eine Methode. Unsere Methode ist diese Ndep-Zeremonie zu machen. Und wer macht das? Das ist die diese mündliche Überlieferung. Weil, wenn du liest das Konzept, was ich geschrieben habe, das ist klassifiziert von UNESCO-Kommission, weil das ist die Kulturerbe des, Immaterialität.
Immaterielles Weltkulturerbe?
Immaterielles Weltkulturerbe. Le Culture Immaterielle, ja. De
l'UNESCO. Da wurde so ein blaues Tuch ausgelegt. Ich denke, wie vielleicht hat das Wasser und Wassergeist das symbolisiert. Und es wurde dann wie
das
auf so ein...
Das war Fischernetz.
Aha, Fischernetz. Und da wurde wie so eine Heilung nachgespielt, kann man das so sagen?
Gespielt, wissen Sie, wer praktiziert diese Sachen, sind die Fischer. In Afrika, wir haben viele ethnische Gruppen, ist gehört zu den Fischerleuten, die nennen die Serer. Lebu in Senegal, wer praktiziert diese Fischer, die Fishing, sind die Lebu. Und diese Lebu praktiziert diese Ndep-Zeremonie. Es gibt was Ähnliches in Voodoo. Voodoo werden in Westafrika auch, in Benin bis Nigeria praktiziert, aber Benin ist der Hauptzentrum der Voodoo. Ja? Und das ist was Ähnliches, was Ahnenkult ist, Ahnenkult. Und das praktizieren wir schon lange, lange, lange Zeit.
Ich denke, das hat es bei uns früher auch stärker gegeben in so bäuerlichen Dorfgemeinschaften, also so auf einer animistischen, spirituellen Ebene zu heilen. Und jetzt meine Frage, also ich war ja da als Kunst sozusagen, als Mensch, der ins Museum ging. Ich fand das hochspannend, dass diese Zeremonie nun Teil dieses westlichen Kulturprogramms war. Aber was mir auch zu denken gegeben hat, wenn so eine Zeremonie, Heilungszeremonie, eine christliche durchgeführt worden wäre, zum Beispiel, es gibt ja so charismatische Heiler. Ich glaube, das wäre in dem Kontext nicht gegangen. Und warum nicht? Ich glaube, das ist dieser Hintergrund der Kolonisierung, dass zumindest im Kunst- und Museumsraum auch im Westen sehr stark das angekommen ist, dass da lange abgeurteilt wurde, die Kultur der anderen, der Afrikaner. Und heute sind wir aber in einer Situation, wo sowas möglich ist im Kulturfeld. Das finde ich spannend.
Was Besonderes wollte ich gerade erinnern in dieser Zeremonie des Ndep. Sie haben gesehen, das war 8 Trommler aus Mbour, südlichen Senegal, wo ich in dieser Region, wo ich bin gerade hier im Senegal. Das ist die Küste, das Meer. Deswegen, Sie haben symbolisch erwähnt, diese blaue, das war kein Tuch, das war ein Fischernetz. Das war 100 Meter. Fischernetz, so zu dies, weil das gehört zu dieser Ndep, diese Zeremonie, diese Leute praktiziert, die sind die Fischerleute. Und wenn du achtet, das war mit Musik begleitet und Tanz und Gesang. Und diese gesamte Komposition, die Ndep, um die Ahnen, mit den Ahnen zu sprechen, Sie haben gesehen, einige Sachen, also diese Rituale kennen nicht die Europäer, alles, was wir gemacht haben, um die Berliner zu heilen. Das zweite Tage kommt ein Regen, Die Leute, meine Botschafterleute waren alles eingeladen, meine evangelische Botschaft war da, aber am Ende die Zeremonie kam ein Regen wie verrückt. Da fängt an die Saubere des Süden. Die Sauber des Süden. Wir haben die Ahnen gerufen. Das war eine sehr positive. Jedes Mal, wenn Wasser unter auf die Boden, die Erde kommen, und das ist ein Symbol, dass wir haben unser Ziel erreicht, unsere Zeremonie. Die Götter haben uns gehört. Das ist eine, was immaterial, was keine Mathematik ist. Weil in der Mathematikformel man sagt, 1 + 1 = 2. Und da kannst du nicht wie diese Rechnung machen, wenn das geht um die Ahnen. Wir haben deswegen Mitte in der Zeremonie, sie haben gehört. Ich weiß nicht, wann wären sie da, wäre sie da gewesen, war der erste Tag oder der zweite Tag. Weil der Griot, diese Musiker, der Trommel geschlagen und gesang, der hat gesagt, Mitte in der Zeremonie, unsere Ahnen verstehen keine Deutsche.
Unsere Ahnen verstehen kein Deutsch?
Ja, unsere Ahnen. Wir haben die Ahnen gerufen. Und das hatte eine Rituale, er hat einen Gesang gemacht für die Initiation. Die haben versucht, die Westen zu initiieren. Und ohne diese Initiation-Riten, das geht gar nicht. Das hat eine Initiation, diese Menschen haben gesungen, eine Sprache, die dich nicht verstehen. Aber der Griot gibt ihm diesen Ton, den Feedback, und die haben mit dem Griot gesungen. Ja? Der sagt, unsere Ahnen verstehen keine Deutsche, weil er konnte nicht das übersetzen, also was ist. Was er vorgesungen, ich singe vor und ihr wiederholen. So war das, ein Prozess.
Mansur, und wie bringst du das jetzt nochmal mit deiner Kunst zusammen, diese spirituelle und traditionelle Ebene? Das sind ja nicht zwei verschiedene Sachen.
In dieser Form nennt mal die Europäer, die Westen nennen das Performance. In einer Performance-Form kannst du sowas bringen, weil das war Performance. Ein Performance-Künstler ist ein Situationist in einem bestimmten Ort, wo du musst was kreieren, unabhängig von, ja, also das ist eine andere Sprache, die Performance-Künstler.
Zum Abschluss noch, wie so dein gegenwärtiges Gefühl ist mit diesen ganzen Licht- und Schattenseiten, die wir in der Welt haben. Was hast du für ein Gefühl, wie es weitergehen kann und was sind so deine wichtigsten Projekte?
Mein Gefühl, wie man sagt, nach jahrelang im Westen gelebt, die Westen müssen ein bisschen aufmerksam machen gegen die anderen Kulturen, weil wir sind jetzt eine sehr schwierige Zeit, man nennt das Zeitalter der Globalisierung und das ist jetzt Zeitalter der Digitalisierung. Die Menschen sind so weit gegangen mit dem künstlichen Intelligenz, als es damals aus China kam. Ich habe die erste künstliche Intelligenz mit den 5G gefunden. Ich sage, na, die Welt hat sich geändert. Ich komme aus Europa, das war keine 5G. Die Leute reden gar nicht von künstlicher Intelligenz. Ich habe Maschine, ich habe Computer gesehen in China, was die damals mit 3D gemacht. Das hat mich staunlich mit Kindern, die 16 Jahre alt waren, sehr jung. Ich war in ein Design-Ding in China. Das hat mich deswegen deine Frage so antwortet. Die Menschen von Europa müssen wirklich, lassen sich inspiriert von anderen Kulturen. Sie haben gesehen, die Chinesen, die arbeiten, die haben die Technologie beherrscht, aber die haben nicht diese Kolonisierung der Aspekt wie die Westen. Das werde Propaganda gesagt, China ist nach Afrika gekommen, die wollen alles. Das stimmt gar nicht. China macht einen Deal mit den Afrikanern und redet mit den Afrikanern. Die sind nicht so arrogant wie die Westen. Wir haben eine ganz schlechte, ich bin Afrikaner, ich kann das reden. Keine Weiße kann mich interpretiert meine Stimme. Das ist, was die Weiße machen mit einer sogenannten, ich will das vermeiden, Verschwörungstheorie. Die Verschwörungstheorien ist von weißen Bevölkerung gemacht schon längst und das ist eine Werkzeug, Waffen, die gefährlich für uns ist, wenn man immer durch die Medien eine Macht zum Beispiel an die anderen, also deine Interpretation. Also ich wollte nur sagen, zu meinen letzten Worten, dass die Westen müssen, wie man sagte, in Afrika Bantu sein, Menschen. Bantu heißt Menschen. Ich habe die neue Bantus, eine neue Reihe gemacht in 2008, so neun, eine Serie von Fotografie, die neuen Bantu. Die Bantu ist keine ethnische Gruppe, das heißt nur, bedeutet übersetze Menschen. Die Westen müssen Menschen wieder, weil dieser Krieg, was ich sehe, alles, was ich sehe, in Westen sind traurig. Weil das geht nur um Waffen und Krieg. Ich sehe nicht, dass die Afrikaner sind nicht so. Wir kriegen nicht mit niemand, aber wir werden bombardiert und ich habe gesehen, das ist traurig in Ukraine, was passiert ist. Ich sehe, dass die Westen haben nur als Sprache Macht und Waffen, mehr nicht. Ich wollte sagen, das Leben kann anders gehen, wenn das geht um nur Menschen zu bleiben. Menschlich helfen Menschen, helfen Menschen. So ist vielleicht eine ganze Ende Worte zu sagen mit Optimismus. Ich bin ein Afro-Optimistisch. Ich bin keiner Afro-Pessimistisch. Wir denken immer positiv. Wir versuchen mit den anderen, mit der Berlinisation auch, eine Auseinandersetzung oder eine Diskussion mit den anderen, eine offene Tür. Die Tür ist offen. Ich bleibe auch. Wie bin ich? Schwarze, das ist auch eine unverwechselbare Identität. Wenn du Schwarze bist, das ist schon ein Schicksal. Wenn, das ist, so ist das. Ich lache, weil Lachen ist gut. Ja.
Mansur, die neuen Bantu, die neuen Menschen, ich glaube, das ist ein schönes Motto jetzt auch für unser Gespräch. Was ich hoffe und was ich mir wirklich wünsche, ist, dass das so ist, wie du sagst, mit China und dass das nicht auch wieder in so einen Verschuldungszusammenhang mündet. Das wünsche ich mir.
Die neue Bantus, meine Schlussworte. Le nouveau Bantu.
Vielen Dank, lieber Mansur.
Das war eine Freude. Ich hoffe, hat alles gut geklappt.
In 2 Wochen geht es weiter mit Teil 2 zu Afrika. Ich spreche mit dem Psychologen und Consultant Frank Kretschmar über seine Learnings in Afrika und alternatives Storytelling. Frank sagt, alles, was erzählt wird über Afrika, ist falsch. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und hinterlasst gerne Kommentare. RevLab.